Es ist wieder soweit, es ist wieder da, das eierlegende Wollmilch-Radio Funk gab es in der Stadt und bringt Ihnen, hochverehrte Damen, Herren und Unentschiedene, die Art Rock Affair. Frohlocket und jauchzet über unsere schillernd schaurige Schau der spontan schnibulösen Scharaden. Wir, das sind der fantastische Thomas.
Hallo.
Man könnte auch Phantomas sagen. Und ich, Erik, der Mittelgroße. Schließen Sie die Fenster, bringen Sie Kinder ins Bett und stellen Sie Ihre Sitze in eine vertikale Position. Seien Sie bereit für unsere erste Attraktion an diesem Abend. Die Unglaublichen, die Lamorianten, die kolossalen Kraftwerk. Kraftwerk mit Ruckzuck, ein sprechender Titel war das sozusagen. Das war wirklich Ruckzuck, ne? Kraftwerk mit Blockflöten, Panflöten waren das, ne?
Ja, ich denke auch, klang irgendwie so.
Das war, glaube ich, ihr erstes Album, ne? 1972. Da klang sie noch überhaupt nicht wie Kraftwerk eigentlich.
Ja, da hatten sie noch nicht ihren Sound gefunden, ihren typischen Sound, der Autobahn-Sound sozusagen.
Sozusagen. Aber das hier hat eigentlich noch richtig Groove, ne? Also gar nicht schlecht.
Das war noch richtig purer Krautrock. Ja. So, wie man sich ihn vorstellt.
Ja, stimmt. Ja, damals war es alles noch so ein bisschen unentschieden. Kraftwerk macht noch Krautrock, Tangerine Dream auch. Also wie gesagt, herzlich willkommen hier zur Volume 4 mittlerweile, der Art Rock Affair. Und ungewöhnlich wird es auch weitergehen. Wir machen ja wieder ein buntes Potpourri von charmanten Melodien und anderen Weisen sozusagen aus allen möglichen Genres und ist das nächste, wir haben auch ein bisschen mehr Krautrock, glaube ich, aber das nächste ist keiner, oder?
Nee, das ist Steamhammer. Der Song heißt 6-8 for Amiren. Ja, ich weiß jetzt auch nicht,
wie. Rätselhaft, sehr rätselhaft.
Genau, Steamhammer eigentlich eine Bluesrock-Band, aber die hatten halt auch sehr, ich sag mal, progressive und artrockige Einflüsse. Die Empfehlung hatte ich damals übrigens von dir, erinnere dich. MK2, das Album hattest du mir gegeben.
Das ist von MK2?
Das ist genau.
Ach so, okay.
Ich glaube, er weiß jetzt nicht, 5. oder 6. Song.
Ja, das war sehr schön. Das war irgendwie sehr jazzig.
Und genau. Verschiedene Einflüsse drin halt, so Jazz, Prog-Rock und ja, Folk so ein bisschen.
Ich habe das Album damals sogar zur Hälfte wieder gelöscht, nachdem ich es dir gegeben hatte, weil ich das irgendwie nicht ganz so mochte. Und erst später habe ich dann so gemerkt, oh Mann, eigentlich die Songs, die ich dann übrig behalten hatte, die waren eigentlich ganz cool. Dann wollte ich es dann doch wieder komplett haben. Naja, gut, ihr könnt euch ja überzeugen, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Also Steamhammer.
I'm better than you are. I'm so glad I'm better.
Die Swans, Better Than You war das. Eine ziemlich krasse Band, auch erst vor kurzem so von mir entdeckt. Und wir haben auch gerade so während der Song lief so ein bisschen uns unterhalten und uns auch gefragt, ich habe mich das auch schon gefragt, was ist das eigentlich für ein Genre, was die da bespielen? Das ist irgendwie krass.
Das ist auf jeden Fall eine Mischung aus einer ganzen Menge Zeugs. Mhm. Gothic ist auf jeden Fall mit drin.
So im Prinzip ist es Gothic, ja.
Ja. Aber was da sonst noch auftaucht, ich weiß nicht. Manchmal kurzzeitig klang das irgendwie sehr hymnisch wieder, aber dann wurde es wieder ganz anders.
Du hast ja sogar, ich habe auch gelesen, die haben auch teilweise so Doom-Metal-Bands beeinflusst.
Ja.
Und du hattest, das passte dazu, du hattest nämlich vorhin erzählt, die haben auf dem Roadburn
gespielt. Genau, Festival, die haben auf dem Roadburn gespielt, ja.
Das ist ein Festival für?
Ja, ist halt so für Stoner, Doom-Metal und Sludge und so eine Geschichten. Also so eigentlich weltweit das größte Festival in dem Bereich. Und da tauchen aber auch immer mal wieder so Kuriositäten auf, wie zum Beispiel die Swans oder Comus. Haben da auch Komus, gespielt.
Oh, ja, krass.
Abgefahren, oder?
Falls ihr die letzte Art Rock Affair gehört habt, da haben wir mal Gentle Giant gespielt. Ja, das ist so der erste Vergleich, den ich mit Comus gerade finde.
Ja.
Sehr, sehr abgefahren. Ich weiß nicht, vielleicht packen wir da mal was in die Shownotes, ein Beispiel. Aber ist jetzt so mit Worten schwer zu beschreiben. Ja, das Roadburn, wo findet das immer statt?
In Tilburg, Holland, Niederlande.
Okay, da seid ihr auch, da seid ihr auch immer wieder, ne?
Wir haben ja zweimal haben wir da gespielt.
Okay, ja. Mit dem Sarah Blues Experiment.
Genau.
Eine Berliner Stoner, Psychedelic Stoner Band, sollte man vielleicht noch kurz sagen. Könnt ihr auch in der letzten dritten Art Rock Affair nochmal genauer nachhören. Da war Thomas auch schon zu Gast. Da haben wir ein bisschen mehr über die Band geredet.
Genau.
Jetzt wollen wir nochmal ein bisschen. Das ist ein schlimmes Wort, bisken.
Bisken.
Ich finde es immer total schlimm, Biskuit, wenn das Leute sagen.
Ja. Ein
bisschen Kaffee?
Das aber auch so irgendwie aus NRW kommt das, oder?
Ja.
Bisken.
Ah, das ist so
Kölsch, ne?
Ja, es ist Kölsch. Definitiv. Naja, gut. Sprachforschung bei Funk Up. Die Swans, die haben ja auch angefangen als so eine richtig krasse Noise-Band, ne? So ähnlich wie Sonic Youth halt, so eine Krach. Richtig heftige Band.
Zu den frühen Sachen kann ich gar nicht sagen, habe ich ja nicht viel gehört, aber ich kenne dieses Album hier, wo dieser Song drauf ist und ja, das hat echt Eindruck hinterlassen bei mir.
Bei mir auch, aber die frühen Sachen, ich kenne die so ein bisschen, die sind wirklich auch teilweise unhörbar, also früher haben die auch richtig, richtig heftige Live-Konzerte gemacht, die sollen wirklich infernalisch laut gewesen sein, also wirklich gesundheitsschädigend, muss man sagen. Das heißt sogar, dass Besucher oft ohnmächtig wurden deshalb und dass die Polizei Shows abbrechen musste, weil die so krass laut waren. Das ja, hat natürlich der Band so einen gewissen Ruf gegeben, das war ja auch irgendwie nicht schlecht, aber der Michael Girard, der so der Bandleader ist, der fand das dann irgendwann langweilig, ne? Dass er sich dann immer selbst überbieten musste, immer noch lauter, das ging irgendwann auch nicht mehr. Und deshalb hat er die Band dann halt auch so ein bisschen umgestellt und dann klangen sie eben so. Also schon viel melodischer wie jetzt. Und Jira, ne, der hier auch singt, das Krasseste bei den Swans finde ich eigentlich den Gesang.
Also ja, eine ziemlich tiefe Stimme auch.
Aber wie er das auch macht, dieses Monotone, das klingt echt, irgendwie, er moduliert die Stimme ja gar nicht. Ne? Aber die geht trotzdem, hat man das Gefühl, die geht mit jedem Wort, das er singt, immer wieder runter.
Ja.
Als wenn sie, wie so ein sinkender Stein. Irgendwie. Ich finde das total beeindruckend. Also Wahnsinn.
Aber von der Tiefe her an Peter Steele von Typo Negative kommt da nicht ran.
Okay.
Der hat auch eine sehr, sehr tiefe Stimme. Und die machen ja auch so Gothic Metal.
Ja, habe ich gerade nicht ganz im Ohr. Muss ich mal
reinhören. Muss dir mal was geben.
Noch ein kleines Zitat hier von Jira. Er meinte, die Konzerte, so wie sie früher waren, seien seelisch beflügelnd und körperlich zerstörend. Ja, und um das besonders zu befördern, hat er Konzertveranstalter, ich weiß nicht, ob er das heute noch macht, aber früher wahrscheinlich schon, hat er Konzertveranstalter öfters mal angewiesen, in den Sälen die Lüftung oder die Klimaanlage auszuschalten, um das Ganze in den, so ähnlich vom Aufenthalt wie in einer indianischen Schwitzhütte umzuwandeln für den Konzertbesucher. Ja, also darauf muss man achten, wenn man zu den Swans geht. Ob sie heute immer noch so machen, weiß ich nicht ganz, aber ja. Wir gehen jetzt wieder mal so ein bisschen Jazz, Rock hatten wir gerade eben mit Steamhammer schon. Jetzt machen wir ein bisschen noch was noch Jazzigeres, ne? Egg.
Genau, aber obwohl dieser Song ziemlich poppig ist, der jetzt kommt, also sehr schönes Beispiel, die Canterbury-Szene, also zu der gehören ja Egg dazu, so eine spezielle Prog-Richtung aus Canterbury, England ursprünglich, hat sich dann ausgebreitet und auch Niederländer haben dann irgendwann auch Canterbury-Prog gemacht.
Da müssen wir mal eine spezielle Canterbury-Sendung nochmal machen, das ist eine echt interessante Szene.
Genau, und Egg gehören halt auch dazu und ja... Und der Song ist halt mal so ein Beispiel für diese poppigere Canterbury-Richtung. Also ja, obwohl Egg haben wirklich alles gemacht. Die haben so lange Songs gehabt mit so viel krassen Zerstörer-Parts und so extrem proggig und so jazzig.
Swans-mäßig.
So, also nicht so Swans-mäßig, aber halt Jazz-proggig. Und dann gab es halt wieder so kurze poppige Songs, gerade auf dem ersten Album, und das ist einer davon. Ja, I Will Be Absorbed.
Thank you.
Waterstabber. Nee, Quatsch, das war nicht Waterstabber, sondern eine Band namens Trust No. Waterstabber heißt das Album und auch der dazugehörige Track. Dann ist das ganz in klassischer Prog-Manier, heißen die Songs hier einfach nur Part 1, Part 2 und Part 3, weil sie ja sowieso.
Das ist auch wieder an Oldfield angelehnt.
Ja, also Kenner haben das natürlich sofort gehört. Also diese Gitarre, natürlich nicht so virtuos gespielt wie Mike Oldfield, aber wirklich, ich war baff, als ich das gehört habe. Das ist ja. Ist ja Oldfield in Reinkultur.
Auf jeden Fall.
Der absolute Wahnsinn.
Die ganzen Kompositionen, alles.
Der frühe 70er Jahre Prog Oldfield. Also wirklich, ich bin ja normalerweise wirklich kein Freund von Retro-Prog, weil ich finde, das ist einfach. Aber in diesem Fall fand ich das nicht so schlimm. Die Sache ist bei Retro-Prog. Da wird nämlich hauptsächlich, also ich habe so eine These, alle Retro-Prog-Sänger versuchen entweder zu klingen wie
Peter Gabriel
oder wie John Anderson.
Oder wie John Anderson, ja.
Kann man mal gucken. Also wer Genesis und Yes ein bisschen kennt und gehört hat, wird, ich glaube, das sofort raushören, wenn er Retro-Prog hört.
Auf aber das ist nicht bei allen Retro-Prog-Bands.
Nicht bei allen, aber halt oft. Und natürlich versuchen die dann auch dementsprechend, also die meisten Retro-Prog-Bands klingen eben dann eben auch tatsächlich auch musikalisch wie Yes oder Genesis. Man merkt einfach wirklich, dass das die großen Bezugspunkte sind. Und hier fand ich es aber nicht schlimm, dass das Retro ist, weil sich das eben mal
nach jemand anderem angehört hat, nämlich Mike Oldfield.
Ja, es gibt nämlich kaum.
Der wird nicht so oft gerippt, sage ich jetzt mal.
Geretro-rippt,
genau. Es gibt nicht so viele Rip-Offs von Mike Oldfield.
Und da war ich dann eben doch dankbar dafür. Och Mann, das ist wie so ein vergessener Track aus den 70er Jahren. Wirklich schön gemacht, also diese Produktion auch genauso. Ja. Absolut wunderbar.
Und total unbekannt.
Total unbekannt. Der Witz ist nämlich, mein Vater hat das gefunden als CC-Musik, also Creative Commons. Das war frei im Web erhältlich. Er hat das einfach irgendwo runtergeladen, ne? Konnte man einfach so machen. Und die Band ist auch ohne Label, heißt wie gesagt Trust No One, glaube ich, genau. Und
es gibt ja noch mehrere Alben von denen auch, ne?
Es gibt, glaube ich, zwei oder so.
Und du kennst aber auch bloß Waterstabber.
Ich kenn bloß das. Ich müsste mir eigentlich auch mal die anderen noch anhören. Die sollen aber etwas poppiger sein.
Ja.
Aber ich finde das so vielversprechend. Also auch völlig unbemerkt wirklich von der breiten. Ich habe es nicht mal auf den babyblauen Prog-Reviews gefunden. Das will schon was
heißen. Und die haben ja echt ein großes Archiv mittlerweile.
Aber noch krasser. Ich habe es nicht mal auf den Prog-Archivs gefunden.
Und die haben ja ein Monster-Archiv.
Also auf dem Prog-Archivs, wo ja wirklich sonst wirklich fast alles steht, auch was eigentlich gar kein Prog mehr ist, muss man wirklich mal sagen. Ja. Nicht mal da steht Trust No One. Also erstaunlich. Naja, gut, so viel kurz zu Waterstabber. Ich habe etwas Interessantes gelesen gerade. Der großartige John Peel ist ja im Jahr 2004 von uns gegangen.
So lange ist das schon wieder her.
Krass. Mm-hmm. Und es ist jetzt aber was Schönes passiert. Die komplette Plattensammlung von John Peel soll digitalisiert und für eine, das fand ich sehr krass, eine Online-Ausstellung als Stream ins Netz gestellt werden.
Ah, das ist ja echt krass.
Ja, das heißt, du kannst dann online sozusagen in seiner Plattensammlung stöbern und wir müssen vielleicht ein bisschen was zu John Peel sagen, weil sonst erkennt man nicht den Wert dieser Aktion. Wer ist John Peel? Also er ist einer der wahrscheinlich der größte Radio-DJ.
Ja, und Musikentdecker allgemein. Und der hat ja so viele Größen auch rausgebracht am Ende oder groß gemacht. So,
also er war
selbst Jimi Hendrix.
Ja, genau. Also er war bei BBC One, also Radio 1 sozusagen.
Ja,
BBC One.
Stimmt, ja.
Von 1967 bis zu seinem Tod 2004. Also er hat nie aufgehört, tätig. Und war damit auch natürlich der dienstälteste DJ überhaupt.
Und am Schluss war es ja auch so, der musste einfach nur mal kurz sagen, ja, die Band ist irgendwie toll und dann war es auf einmal the next big thing.
Er hatte aber auch immer recht, das war der Witz. Ja, er hat die Sachen mitgehypt, aber er hat auch wirklich, er war wirklich der Typ, von dem man sagt, ja, er hat das gehört, bevor es irgendjemand anders gehört hat. Er hat als erster irgendwie Sachen wie Punk, Reggae und Hip-Hop gespielt.
Ja.
Er hat, wofür wir ihm natürlich besonders dankbar sind, auch die ganzen Krautrock-Bands so für den internationalen Markt entdeckt, so Can und Amondü. Ja. Er war der Erste, der das gespielt hat.
Ich bin immer wieder beeindruckt, es gibt ja von vielen verschiedenen Bands immer diese BBC-Sessions beziehungsweise Peel-Sessions. Die sind halt immer unter seiner Leitung irgendwie entstanden. Und ich bin immer wieder erstaunt, von wie vielen Bands es so eine BBC-Sessions gab. Ich denke immer, oh ja, hier hast du ja mal eine besondere Band entdeckt. Genau. So. Und dann siehst du, aha, Peel Sessions, okay, gut, John Peel hat sie mal wieder vor dir entdeckt, damals schon.
Ich wundere mich auch jedes Mal, ja, wirklich fast jede Band, die ich irgendwie mag, aus den 70ern ist, wenigstens, oder aus den 60ern, ich sehe jedes Mal, ja, da in den Liner Notes von irgendwelchen Alben, ja, und dann hat John Peel die gespielt und dann ging es ab. Und das ist so eine Geschichte, die wiederholt sich irgendwie dutzende Male, jedes Mal, wenn man das liest und im Musikmagazin, also sein Name taucht wirklich mindestens einmal irgendwo da auf bei so etwas retro ausgerichteten Magazinen, die so sich ein bisschen auf ältere Bands spezialisiert haben.
Ja.
Ja, und er ist halt auch in der Förderung von so extremer Musik. Also wie gesagt, er hat sich dann immer so diesen Randbereichen zugewandt und hat deshalb auch heute noch in so Indie, Metal und auch in der elektronischen Szene, das muss man erstmal hinkriegen, in diesen drei Szenen, sage ich mal,
ja,
hat er einen hohen Ruf wirklich bis heute. Das ist echt Wahnsinn.
Er hat doch bestimmt auch FX Twin entdeckt, wa?
Das kann sein. Ja, das kann nicht nur sein, das habe ich bei Wikipedia gelesen. Das ist tatsächlich so. FX Twin, ich lese mal noch welche vor, die er unter anderem mit, wo er, sage ich mal, die Karriere mit gefördert hat. Also die Bands, die er wirklich mitentdeckt hat, lässt sich kaum zählen. David Bowie, The Clash, The Cure, The Fall, übrigens seine Lieblingsband, Joy Division, Napalm Death, Nirvana, Pink Floyd, PJ Harvey, Pulp, Roxy Music, Sex Pistols, The Smiths, The Sugar Cubes mit Björk, also Björk quasi entdeckt, ne? Rod Stewart, U2, The Velvet Underground, The Shins und natürlich die White Stripes. Das ließe sich noch endlos so weiter fortsetzen.
Also das ist unglaublich, wenn man schon die Namen hört, dann denkt man, Wahnsinn.
Man muss
Wahnsinn,
einfach sagen, ey. Der Typ ist, es gibt wenige Leute, die für die Popmusik so viel getan haben.
Ja.
Also danke, John Peel. Und jetzt, wie gesagt, für seine komplette Plattensammlung, die aus 25.000 LPs, 40.000 Vinyl-Singles und natürlich vielen, vielen Tausenden von CDs besteht, tatsächlich als digitale Plattensammlung als Online-Ausstellung ins Netz gestellt. Ja.
Da würde ich ja gerne mal stöbern, auf jeden Fall.
Ich auch. Gut, Krautrock, ist das... War hier Between, was wir als nächstes spielen, ist das auch Krautrock?
Das ist auch Krautrock, ja. So ein bisschen wie Popol Vuh, sie haben eher so diese New Age-Schiene bedient, wie man an diesem Track auch gleich sehr gut hören wird.
Oh, ja.
Das ist jeden Fall das.
Wir hatten ja mal in der allerersten Art Rock Affair, da hatten wir einen Track von Alice Coltrane, der hieß Journey in Satchidananda. Und dieses Satchidananda, dessen Aussprache wir damals ein bisschen Schwierigkeiten hatten, das kommt auch hier wieder drin vor. Das scheint wirklich so eine Hippie-Wallfahrtsstätte zu sein. Naja, aber hört selbst.
Oh.
ja, spiritueller Krautrock vom Feinsten.
Boah, da könnte man ein bisschen religiös werden, ne?
Ja.
Wenn man sowas in Kirchen spielen würde, käme doch geil.
Auf jeden Fall.
Also, wir werden nachher übrigens auch noch mit dem Schlusssong nochmal richtig religiös. Das habe ich mir sozusagen mal wieder für den Schluss aufbewahrt.
Eine sehr spirituelle Sendung.
Mhm. Gehen wir nochmal kurz in etwas weltlichere Gefilde. Ich habe letztens was sehr Schönes gehört, nämlich Steve Reich hat, wie soll man sagen, Radiohead gecovert, könnte man sagen. Also Steve Reich, wer ihn nicht kennt, ein großer Minimal-Music-Komponist, eigentlich vielleicht der größte. Weitere Hinweise finden Sie in der Minimal-Music-Sendung, die wir vor kurzem aufgenommen haben. Packen wir vielleicht nochmal in die Shownotes, ist aber auch ganz leicht zu finden. Einer der letzten Thematics war das. Jedenfalls will Steve Reich ein paar Radiohead-Songs, ich weiß nicht, ob er das schon gemacht hat oder ob er das plant, er will das in eine Symphonie umgießen.
Wahnsinn.
Und zwar Everything in its Right Place, der sehr krass ist, Jigsaw Falling into Place von In Rainbows, vorletztes Album. Ja genau, die beiden waren das. Und er wird es nicht direkt irgendwie so covern, sondern er wird halt Motive daraus nehmen und das irgendwie in eine Symphonie umarbeiten, wie es halt sein Stil ist. Könnte ich mir sehr, sehr spannend vorstellen. Also
das passt gut.
Eigentlich
ja,
ist ja alles...
Das ist ja bestimmt auch eine große Ehre für Radiohead. Die sind sicher auch große Steve Reich-Fans, könnte ich mir vorstellen.
Das denke ich mir auch. Das sind ja auch immer diese ganzen schönen Wiederholungen und repetitiven Strukturen drin.
Eben.
Ich kann mir das echt gut vorstellen, dass das zusammenpasst.
Ja.
Ja, und dann wollte ich noch sagen, es gab mal wieder Prog-Bashing beim Soundcheck.
Ah, da freue ich mich da immer drüber. Ja. Was haben wir denn diesmal gesagt?
Ja, also der Soundcheck auf Radio 1 ist eine Rezensionssendung, ne? So ähnlich wie das literarische Quartett, das heißt hier halt das musikalische Quartett, werden halt neu erschienene CDs rezensiert und diskutiert und leider ist da immer so ein bisschen Anti-Prog-Stimmung.
Ja, wird jedes Mal drauf rumgehackt. Nicht jedes Mal, aber
ja, immer,
schon sehr oft.
Ja, also immer, wenn den Leuten irgendwie da was nicht gefällt, also insbesondere dem Hauptmoderator Andreas Müller, dann sagt er, ja, das erinnert mich total an so ganz schlimme Momente aus den 70er Jahren und ich weiß dann schon immer, was er damit meint. Und ein, zwei Sätze später kam es dann auch, ne? Irgendwie meinte eine dann, ja, aber das ist doch total vielseitig und vielschichtig. Und dann meinte er so, ja, jetzt sind auch vielseitig und vielschichtig und trotzdem ist es total langweilig.
Ja, das ist auch wieder so ein typischer Spruch. Und ja, immer wird auf Yes rumgehackt. Yes ist so eines der beliebtesten Opfer da im Soundcheck, ist
ja, mir aufgefallen. Ja. An Genesis trauen sie sich aber nicht ganz so ran,
ja,
dass sie dann vielleicht auch viel, dann, obwohl das optisch immer diese Komponente hat, wo man gut drauf rumhacken könnte. Aber Yes sind tatsächlich eigentlich immer so die, auf die sich das am meisten bezieht.
Ja.
Also, wo ich einfach nur sagen kann, ja.
Aber dann sollen sie doch mal ein paar andere Beispiele noch anbringen.
Ja, es ist einfach, wenn man keinen Zugang zu dieser Musik findet, ja, weißt du, die Leute denken immer, es ist...
Für die ist Yes jetzt auch das archetypische Beispiel für Prog-Musik und das passt ja auch absolut nicht. Also, Yes machen Prog und Gentle Giant machen auch Prog und unterscheiden sich aber total.
Ja, natürlich.
Ja, und das haben die irgendwie noch nicht so ganz kapiert, aber naja.
Aber also Prog-Bands kommen da generell nicht gut weg, muss man dazu sagen. Nicht nur Yes, also Vandergraaf-Generator vielleicht, ne?
Die haben ja immer noch diese leichte Punk-Attitüde.
Ja, die haben ja, das ist ja wieder
Musik.
Cool, ne? Das geht dann ja wieder.
Huhu. Und Johnny Rotten war ja auch Vandergraaf-Generator-Fan, also dürfen die Radio 1-Moderatoren das jetzt auch sein, beziehungsweise die Kritiker im Soundcheck.
Ja, aber ich reg mich jedes Mal so auf, wenn wieder Prog-Bashing beim Soundcheck ist und merke mir immer genau die Worte und sagt dann hier und verbreite es dann.
Ja, aber das kann ich verstehen. Mich regt das nämlich auch auf.
Ja, na gut, aber regen wir uns nicht ganz so sehr auf. Gehen wir mal zu, deshalb spielen wir nämlich jetzt auch ganz absichtlich, weil es im normalen Radio einfach zu selten vorkommt. Also nichts gegen Radio 1, ne? Die haben ja hier diese Radio Affair.
Ja.
Wir heißen Art Rock Affair. Das ist natürlich reiner Zufall. Da werden ja auch öfters mal so Prog-Sachen gespielt, so King Crimson und weiß ich nicht was. Wir spielen jetzt hier 2066 and then Autumn.
Genau.
Und die volle Breitseite.
Thank you. clock is ticking faster, life is getting shorter, sands of time are running out. The autumn of a lifetime is when the sun is dying, sands of time are running out with the wind. The sun disappears over the mountain, the birds are flying south. Autumn water's moving, making for the delta, making for the river mouth with the wind.
Das war 2066 and then.
Und man ist gerade, ne, man merkt gar nicht, dass das eine deutsche Band ist. Schon wieder.
Ja, schon wieder. Aber das mag zum Teil natürlich an Geoff Harrison liegen. Das ist der Sänger, der kommt nämlich aus England. Hm. Aber auch die Kompositionen sind irgendwie zum Teil sehr britisch eigentlich, oder? Was sagst du?
Ja, ich weiß nicht genau, wie ich mir so britische Kompositionen.
Aber auf jeden Fall ist es irgendwie, keine Ahnung, ich finde es auf jeden Fall sehr untypisch deutsch. Man merkt nicht, dass es ein deutsches Album ist.
Also es klingt nicht direkt nach Krautrock.
Es klingt nicht nach Krautrock, eher nach schönem Prog einfach. Und der kommt ja nur aus England. Ja, ja. Für mich auch eines der besten Prog-Alben, die nicht so bekannt sind. Mhm. Ja, würde ich auch immer wieder als Geheimtipp weiterempfehlen.
Genau, und damit jetzt auch an euch. Also geht los, kauft euch das.
Ja, genau.
Ihr wisst ja jetzt, wie gut es ist. Ihr habt es ja gehört. Wir gehen, ich merke auch gerade, wir haben gerade so zwei Schwerpunkte in der Sendung gehabt. Einmal so Krautrock und einmal so Jazzrock. Denn was jetzt nämlich kommt, ist nochmal die richtig fette Latte Jazzrock. Nämlich zwei der wichtigsten Jazzrocker vielleicht überhaupt. Gut, Carlos Santana kennt man jetzt eher als Latin Rocker, sag ich mal. Aber genau dieser hat zusammen mit John McLaughlin, den wir noch besser kennen, von seiner Mitarbeit bei Miles Davis und dem Mahavishnu Orchestra natürlich, doch ziemlich deutliche Duftmarken gesetzt in der Welt des Jazzrock. Und diese beiden haben sich zusammengetan, nicht nur einfach um Musik zu machen, sondern weil sie gerade die geistige Erleuchtung gefunden hatten. Sie haben nämlich beide, sind irgendwann Mitte der 70er, ja, Anfang der 70er, sind sie einem hinduistischen Guru namens Sri Chimnoy gefolgt, haben daraufhin Drogen, Alkohol und, naja, nur Drogen und Alkohol, bleibt also das Schönste noch übrig, entsagt. Man kann ja nicht, man kann es ja nicht, man muss ja nicht übertreiben.
Und dem Rock'n'Roll haben sie auch nicht entsagt.
Den zum Glück auch nicht. Nee, und haben sich sozusagen auf diesem Album zusammengetan und es ist auch sehr schön. Auf dem Backcover sieht man die beiden so, wie sie so im Schneidersitz halt so zu Füßen dieses Yogis sitzen. Ein sehr schönes Bild. Und beide haben auch so dieses Konterfei mit seinem Gesicht halt auf ihre weißen Kurta-Westen und das sieht schon sehr geil aus irgendwie. Ja, aber die Musik, sag ich mal, rechtfertigt das, denn was die beiden auf diesem Album, das heißt Love, Devotion, Surrender von 1973, da abfackeln, ist eines der heftigsten Jazzrock-Exzesse, die ich jemals gehört habe. Und wobei es wirklich definitiv, also man hört diese religiöse Verzückung die ganze Zeit extrem krass durch. Und vielleicht, also ich fand sehr lustig, ich habe einen uralten Artikel aus dem Spiegel gefunden von 1972. Das war nämlich kurz danach, wo er diesem Guru gefolgt ist. Und da hat...
Wo hast du den denn her? Aus dem Netz? Oder?
Aus dem Netz, ja.
Ist ja cool.
Dann gab es ein Archiv.
Gibt es da ein Archiv? Ja, ein Spiegelarchiv?
Manche findet man ja. Also ich habe es über Wikipedia-Links gefunden, um ehrlich zu sein.
Sehr interessant.
Und er hat da ein sehr schönes Zitat gesagt. Also McLaughlin sagt, Gott ist der höchste Musiker. Ich bin nur das Instrument, auf dem er spielt. Und wenn Gott mit McLaughlin musiziert, erklingt dir der beste Rock, der gegenwärtig diesseits des Paradieses zu hören ist.
Ja, schon so ein bisschen größenwahnsinnig klingt das ja fast.
Ja,
schon.
So ist das, wenn man religiös wird, ne? Ja. Ich fand auch lustig, in dem Spiegelartikel wurde Miles Davis als Black Power Trompeter bezeichnet.
Okay.
Ein bisschen merkwürdig. Und sehr schön, ich meine, die sind da auch eingefallen in diese Üben. Ob man das Größenwahn nennen muss, weiß ich nicht. Aber sie haben halt gesagt, ja, er spielt jetzt derart intensiv und dynamisch, dass keine Schallplatte diesen Notenhagel wiedergeben kann, ohne den Tonarm buchstäblich aus der Rille zu katapultieren. Ja, vollmundige Versprechungen sind das hier. McLaughlin hat ja auch auf teilweise sehr interessanten Gitarren gearbeitet. Er hatte eine Shakti-Gitarre gespielt, so hieß die. Die hatte 7 zusätzliche Resonanzsaiten. Die waren sozusagen, also die waren nicht...
Ist ja
nicht
fast wie Uli John Roths Sky-Gitarre.
Ja, ja, die Sky-Gitarre. Was konnte er damit nochmal spielen?
Ich weiß nicht, 20.000 Oktaven mehr? Als
ja, so in etwa. Er konnte damit endlich Vivaldi spielen, ne? Auf ja, einer E-Gitarre. Ja. War sein eigenes Orchester sozusagen. Ja, nee, also er hat da sozusagen zusätzliche Resonanzseiten rübergespannt. Er hatte dann also ein paar, die waren aber nicht parallel zu den sonstigen Seiten, sondern so schräg drüber gespannt. Mhm. Ja, also so ganz merkwürdig. Ist natürlich nichts gegen die Picasso-Gitarre. Die hat ja 36 Seiten, pardon. Das sieht richtig krank aus. Das hat also 3 Hälse. Und die sind so kreuz und quer so schräg übereinander gespannt, die Seiten.
Das klingt schon irgendwie sehr beeinflusst von den indischen Sitars irgendwie.
Ich weiß auch nicht, wie man das spielt.
Also relativ viele Seiten.
Also die Shakti-Gitarre, die sieht so ein bisschen so ähnlich aus. Wir packen das auch in die Shownotes. Das könnt ihr in der Linksammlung dann unten, könnt ihr mal ein Foto davon sehen. Ja gut, aber nur haben wir euch ja echt den Mund wässrig gemacht. Das hoffe ich jedenfalls doch sehr stark. Und deshalb jetzt hier den totalen musikalischen Gottesdienst mit The Life Divine. Mit Carlos Santana und John McLaughlin. Und ja, damit verabschiede ich mich, der Erik.
Und ich mich, der Thomas.
Genau, hört uns wieder bei der nächsten Artwork Affair und tschüss.